Gnade sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Sehr dankbar blicken wir zurück auf die Bibeltage der letzten Woche, des letzten Wochenendes. Es war eine sehr intensive Zeit, wo wir den Galaterbrief studieren durften. Kapitel 1 bis 2. Die Fortsetzung gibt es dann am 25. März kommenden Jahres. Und wer alles nochmal nachhören will, der findet die Vorträge im Netz. Sie stehen dort zum Download zur Verfügung unter beg-hannover.de. Und wenn man, hatten wir gesehen, den Galaterbrief mit einem Motto zusammenfassen will, dann könnte dieses Motto lauten: Jesus genügt. Das haben wir dann ausführlich in diesen Texten gefunden. Jesus genügt. Wer mit Gott versöhnt werden will, für den gibt es nur diesen einen Weg. Dass ich Jesus Christus, den Sohn Gottes, bitte, mein Retter zu werden. Und dass ich ihm das glaube und darauf vertraue, dass sein Opfer am Kreuz völlig ausreicht, um alle Schuld meines Lebens zu vergeben, zu sühnen. Und dass es keiner Ergänzung bedarf. Jesus genügt. Jesus allein. Und das war den Kritikern des Paulus zu radikal. Und zwar selbst solchen Kritikern, die Jesus nicht ablehnten, sondern ihm eigentlich positiv gegenüberstanden, wie wir das ja gesehen hatten. Die Traditionalisten dort in den Gemeinden in der galatischen Provinz, sie sagten, ja, Jesus ist schon gut, aber er muss ergänzt werden. Es reicht noch nicht ganz, um mit Gott versöhnt zu werden, um wirklich ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Und damals in Galatien, da hatten sie das ergänzt durch bestimmte Teile des mosaischen Gesetzes, vor allem durch die Beschneidung. Das war damals so das große Symbol, aber es ging eigentlich um das gesamte Gesetz, die Speisegebote, den Sabbat, alles, was dazugehört. Und heute wollen viele das auch ergänzen durch gute Taten, durch kirchliche Rituale, das Einhalten bestimmter Traditionen. Jesus ist schon gut, aber es muss auch noch ein bisschen mehr sein. Und dagegen hatte Paulus in Gottes Auftrag gewarnt. Und wir erinnern uns vielleicht noch, alle, die dabei waren, an diesen letzten Vers von Galater 2, wo Paulus sagt, ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Ich schmeiße das nicht weg. Denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, also am Ende doch durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Und wer auf das Gesetz hofft, der wirft Christus weg. Es gibt hier nur ein krasses Entweder-Oder. Jesus genügt, das heißt Jesus allein. Und das konnten viele Galater kaum akzeptieren. Paulus wird das darum später dann nochmal weiter ausführen in Galater 4, Vers 9 und 10. Da wird er an diese Leute appellieren und sagen, warum wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Prinzipien zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Galater 4, Vers 9. Vers 10, ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Und damit spielt Paulus an auf die jüdischen Feste. Im Alten Testament waren die ja wirklich von Gott angeordnet gewesen. Wo also lag das Problem? Und das müssen wir heute klären. Heute, wo wir eine Woche nach dem Galaterbrief als christliche Gemeinde unser Erntedankfest feiern, ist das dann überhaupt okay? Unser Erntedankfest hat ja einige Parallelen zu den alttestamentlichen Erntefesten. Da gab es zum Beispiel am Anfang der Ernte das sogenannte Fest der Erstlingsgarbe. Das wurde so im März, April in der Regel gefeiert. Dann präsentierte man Gott eine erste Gerstengarbe als Gabe. Das sollte symbolisieren, wir weihen die gesamte Ernte, die jetzt kommen wird, die jetzt auf den Weg gebracht wird, unserem Gott, weil wir alles von ihm empfangen und weil ihm alles gehört. Das war das Fest der Erstlingsgabe. Und das Ende, das Ende der Ernte wurde dann begangen mit dem sogenannten Laubhüttenfest. Das war im Herbst, das Fest der Einsammlung der Ernte nannte man das auch. Und dabei gedachte man des Auszugs aus Ägypten und der Wüstenwanderung. Die wohnten da in Laubhütten, das muss man sich vorstellen, gezeltet. Sie haben ihren Erntedank, das wäre mal eine Idee, ihren Erntedankgottesdienst mit einer Zeltaktion verbunden, mit einer Campingaktion quasi verbunden. Warum? Weil Gott ihnen dadurch deutlich machen wollte, ihr seid hier nur auf der Durchreise. Wie damals auf der Wüstenwanderung. Denkt dran, ihr seid nur auf der Durchreise. Aber ich versorge euch und ich gebe euch alles, was ihr braucht. Ihr dürft ernten, aber selbst die größte und reichste Ernte darf euch nicht darüber hinwegtäuschen, dass ihr unterwegs seid und dass ihr auf mich angewiesen seid und dass die Güter dieser Welt nur vorläufig sind. Genau das, was der reiche Kornbauer, von dem Bruder Otto uns gelesen hatte, ja vergessen hatte. Und deswegen bedeutet Erntefest einerseits Dankbarkeit und andererseits Nüchternheit. Aus der Dankbarkeit, dass Gott uns versorgt, ergibt sich die Geborgenheit. Und aus der Nüchternheit, dass wir noch unterwegs sind, wächst die Abhängigkeit von unserem Herrn. Wir hätten gern heute schon genug in der Hand, aber Gott versorgt uns jeden Tag neu. Das war die Botschaft des Laubhüttenfestes. Wir sind noch unterwegs, aber der Herr versorgt uns. Was konnte Paulus denn dagegen haben, dass man dieses Fest noch feiern wollte? Was meint er denn mit seiner Kritik in Galater 4? Und da müssen wir ganz klar sagen, Paulus spricht sich dort nicht gegen das Fest als solches aus. Er wird dann später im Römerbrief etwa sagen, in Römer 14, Vers 5, dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich, jeder sei seiner Meinung gewiss. Also Paulus sagt, wie ihr da mit den Festtagen umgeht, das ist alles nicht so schlimm, das könnt ihr je nach eurer Einschätzung halten. Allerdings, solange ihr nicht den wahren Glauben daran festmacht, das war das Problem. Ihr könnt gerne Erntedankfest feiern, ihr könnt gerne Weihnachten feiern, das kann auch richtig gut sein. Aber wogegen Paulus sich wendet, sind nicht die Feste als solches, sondern gegen diesen Irrglauben, dass das Einhalten dieser Feste etwas beitragen könnte zu unserem Heil. Und dass wir ein wirklicher Christ sein wolle, dass der das doch feiern müsse. Dagegen wendet sich der Galaterbrief. Und er sagt, kein Fest, kein Ritual ist so wichtig, dass es irgendwie in Konkurrenz zu Jesus treten darf. Und das gilt sogar für die Feste und die Rituale, die Gott selbst eingesetzt hat. Also im Alten Testament waren diese Fest ja Teil des Gesetzes. Es war immer klar, dass das Gesetz nicht retten kann. Das war immer klar. Dazu hat es Gott das Gesetz nie gegeben, um zu retten. Damit der, der es einhält, ein echter Gläubiger ist. Dazu war es nie gegeben. Aber es war trotzdem sinnvoll. Sie sollten eingehalten werden. Sie hatten eine wichtige Botschaft. Aber jetzt ist mit Jesus eine neue Zeit angebrochen. Eine völlig neue Epoche in Gottes Heilsgeschichte. Und darum sind diese Feste jetzt nicht mehr von Gott geboten. Genauso wenig wie die Beschneidung noch geboten ist oder die Speisegesetze geboten sind oder die Tieropfer geboten sind. Jetzt nicht mehr. Sie haben ihre Zeit gehabt. Und jetzt fragen wir einfach weiter, wie ist das nun mit unseren christlichen Festen? Die stehen ja nicht so im Alten Testament drin, sollen wir sie trotzdem feiern? Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Die Ereignisse, auf die diese Feste sich beziehen, die stehen in der Bibel. Nur nicht die Feste selbst. Und beim Erntedankfest, nun gut, da haben wir ja nicht mal ein Ereignis, das wir feiern. Fragen wir also, was gehört zu einem christlichen Erntedankfest? Und dazu wollen wir jetzt einen Bibeltext in den nächsten Minuten uns anschauen, der aus zwei Gründen optimal zu diesem Sonntag heute passt. Zum einen gehört dieser Text zu den klassischen Erntedankfesttexten der Christen, Hebräer 13. Und zum anderen passt dieser Text deshalb so gut, weil er sich zunächst an Leser richtet, die teilweise ganz ähnlich dachten wie die Traditionalisten in den Galatergemeinden. Also wir kehren im Grunde genommen nochmal zum Galaterbrief indirekt damit zurück. Das ist hochspannend. Was bei den Galatern die Beschneidung war, das war bei den Empfängern des Hebräerbriefes die Tieropfer. Ganz parallel. Und darum schlägt der Hebräerbrief jetzt in die gleiche Kerbe wie der Galaterbrief. Der Hebräerbrief hat ja keine Verfasserangabe. Aber einige haben angenommen, dass er von Paulus stammt, man kann das nicht mit Sicherheit sagen, weil er so in die gleiche Kerbe haut. Es ist der gleiche Ton, es ist der gleiche Herzschlag, es ist der gleiche Puls. Jesus genügt, Jesus allein. Und was wir durch Jesus viel, viel besser haben, als wir vorher je hätten haben können. Und so geht es den ganzen Hebräerbrief durch. Jesus ist das bessere Opfer, er ist der bessere Hohepriester, er ist der, der alles besser macht, weil er es vollkommen bringt. Der Hebräerbrief sagt immer wieder, als Jesus endlich kam, da hat sich Gottes Geschichte erfüllt. Da hat Gott ein neues Kapitel aufgeschlagen. Und dieses neue Kapitel hat die alten Kapitel, die vorhergehenden Kapitel nicht durchgestrichen, sondern vollendet. Vollendet. Und seitdem Jesus gekommen ist, verkehrt Gott mit seinen Leuten eben nicht mehr auf der Basis von Tieropfern, wie das vorher geschehen ist, wie das vorher seinen Sinn hatte. Aber viele Hebräer trauerten den Tieropfern noch nach. Da konnte man so schön was sehen. Da hatte man was in der Hand. Da spritzte Blut. Da passierte was. Das war so schön plastisch. Aber Gott sagt ihnen, ihr habt jetzt nicht weniger als vorher, sondern mehr. Klar. Der alte schöne Tempel, der ist nicht mehr. Der alte Opferaltar, da kommt ihr nicht mehr ran. Wir wissen ja, 70 nach im jüdischen Krieg war der Tempel zerstört. Und vorher hatten die jüdischen Religionsführer die Christen sowieso schon rausgeworfen, zum Teil verfolgt. Aber, und dann setzt Hebräer 13, Vers 10 ein. Und den Vers haben Sie schon auf Ihrem Zettel. Aber wir haben einen Opferaltar, von dem diejenigen nicht essen dürfen, die der Stiftshütte dienen. Man könnte auch sagen, die dem Tempel dienen. Wir haben einen neuen Altar. Und das war eine Anspielung hier, dieser Vers, auf die Diener des alten Altars, auf die Leviten, erst in der Stiftshütte, dann im Tempel. Und der Hebräerbrief erinnert sie dran und sagt, die durften nicht mal von ihrem eigenen Opfertisch essen. Die durften nicht mehr von ihrem eigenen Altar essen. Das waren die Opfer des großen Versöhnungstages. Das wurde in der Regel außerhalb des Lagers verbrannt. Aber, sagt der Hebräerbrief, sie können erst recht nicht vom Altar der Christen profitieren. Der Altar der Christen, das ist ein Bild für die Erlösung durch Jesus. Solange sie sich nicht zu Jesus bekehren, sie haben von ihrem eigenen Altar nichts. Und sie können nicht mal von eurem Altar etwas haben, solange sie sich nicht bekehren. Es ist durch Jesus alles neu, aber ihr habt das. Als junger Pastor hatte ich mal über diesen Text zu predigen. Damals in der kleinen Dorfkirche, 1990 war es, ich habe es nochmal nachgeguckt. Und da stand vorne als Altar so ein großer Felsbrocken. Ja, naja, es war schon ein richtiger Altar, aber es sah wie ein Felsbrocken ein bisschen aus. Und am Abend vorher oder am Morgen dieses Tages hatte ich das Kreuz, da stand ein Kreuz drauf, ähnlich wie bei uns, versteckt. Ich hatte das weggenommen vom Altar und hinter die Kanzeltreppe gestellt. Da war so eine kleine Sakristei. Und als dann der Gottesdienst begann, ich erinnere mich noch ganz genau, noch vor dem Orgelspiel kam ganz aufgeregt eine ältere Dame in die Sakristei und sagte, Herr Pastor, das Kreuz fehlt. Ich sagte, warten Sie ab, ist Absicht. Und dann begann ich die Predigt über den Altar im Alten Testament und habe den Altar so beschrieben, ohne Kreuz, wo die Opfer gebracht wurden, wo es nötig war, immer wieder zu opfern. Und dann kamen wir zu diesem Vers 10. Und dann bin ich kurz von der Kanzel runtergegangen, habe das versteckte Kreuz, was da hinter der Kanzeltreppe stand, genommen und auf den Altartisch draufgestellt. Ich habe gesagt, wir haben einen Altar, von dem all die anderen nicht essen können. Das Kreuz ist unser Altar. Die Zeit der alten Opfer ist vorbei. Jesus hat das Opfer ein für alle Mal endgültig gebracht. Und damit hat er all die alten Opfer nachträglich gültig gemacht. Und auch für alle Schuld, die danach noch kommen sollte, bezahlt und gesühnt. Jesus genügt, Jesus allein, ein für alle Mal. Und dann stand das Kreuz wieder da. Und beim nächsten Mal haben Sie es vielleicht viel bewusster gesehen. Wir haben das Kreuz auf dem Altar. Hier sprechen Galater und Hebräerbrief ein und dieselbe Sprache. Und von uns will Gott jetzt nicht, dass wir weiter Tieropfer bringen, sondern dass wir uns zu Jesus bekehren, dann sind wir vollständig gerettet. Und dass wir dann, nachdem wir bekehrt sind, eine ganz neue Art von Opfern bringen. Nämlich die Opfer, von denen in bildlicher Weise Hebräer 13, Vers 15 bis 16 spricht. Und die wollen wir uns jetzt anschauen. Und unsere Predigt steht heute unter dem Thema die neuen Opfer. Die neuen Opfer. Und lasst uns jetzt diese beiden Verse zunächst nur lesen, Vers 15 und 16. Durch ihn, nämlich durch Jesus, lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wohlzutun und mitzuteilen, man kann auch übersetzen, mit anderen zu teilen, gern weiterzugeben. Vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Was ist gemeint mit den neuen Opfern? Wir sehen ganz klar, wie der Hebräerbrief den Begriff des Opfers ganz neu füllt. Wie ein Symbol, wie ein Bild. Er sagt, pass auf, die alten Tieropfer, die sind vorbei, die sind außer Kraft gesetzt, die sind durch Jesus erfüllt. Aber jetzt sind neue Opfer gefragt, die Gott wohlgefällig sind. Und die haben nichts mehr mit Sühne zu tun. Aber die sind jetzt Gott wohlgefällig. Und für diese neuen Opfer gibt es eine unverzichtbare Voraussetzung. Die muss am Anfang klar sein. Die ist absolut notwendig, die ist absolut unersetzbar. Ohne die läuft absolut nichts. Und deshalb setzt Vers 15 dies auch direkt an den Anfang. Durch ihn. Das ist nicht in allen Übersetzungen so an den Anfang gestellt, aber im griechischen Grundtext steht das ganz am Anfang. Die Autu. Durch ihn. Damit beginnt dieser Satz. Durch Jesus. Und das heißt, diese neuen Opfer können und sollen wir nur durch ihn vollbringen. Und wer der er ist, das machen die Sätze unmittelbar davor klar. Da ist nämlich ganz eindeutig von Jesus die Rede. Darum hat auch Jesus, Vers 12, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und dann kommt es durch ihn, mich durch den Jesus, über den ich euch jetzt gerade etwas geschrieben habe. Dadurch können und sollen und dürfen wir jetzt diese neuen Opfer bringen. Durch ihn, das ist die absolut entscheidende Voraussetzung. Im alten Tempel, schreibt Vers 11, wurde das Opfer durch den hohen Priester gebracht. Da steht auch wörtlich, durch die hohen Priester, das alte Opfer, Vers 11. Und jetzt das neue Opfer, Vers 15, durch ihn. Völlig neue Qualität. Und das heißt, alles, was jetzt kommt, das kann ich nur in persönlicher Verbindung mit Jesus tun. Das kann ich nur dann tun, wenn ich ihm gehöre, wenn er bei mir ist. Und durch ihn, dieses durch ihn, ihr Lieben, das hat zwei Aspekte. Durch ihn, das bedeutet einmal, weil sein endgültiges Opfer mir erst den Weg zu Gott freigemacht hat. Durch ihn hätte Jesus nicht am Kreuz von Golgatha sein Blut für mich vergossen. Könnte ich das gar nicht bringen, diese anderen Opfer jetzt. Durch ihn, weil er am Kreuz starb. Und durch ihn, das hat aber noch eine weitere Bedeutung. Weil er jetzt da ist und mich auch jetzt bei Gott vertritt. Das hatte nämlich der Hebräerbrief in Kapitel 4 geschrieben. Wir haben jetzt einen großen hohen Priester, der ist direkt bei Gott am Thron, Vers 4, und der tritt für uns ein, durch ihn. Also wir sind optimal vertreten im Thronsaal Gottes. Jetzt, heute am 2. Oktober 2016, er hat es damals am Kreuz gesühnt und jetzt sind wir durch ihn vertreten. So, und jetzt können wir in dieser Weise dienen und die Opfer bringen, die Gott wohlgefallen. Im Grunde müssen wir sie nicht selber bringen, sondern Jesus bringt sie für uns. Er bringt sie durch uns. Und erinnern Sie sich, wenn Sie bei Galater dabei waren, das haben wir am letzten Sonntag genauso gelesen. Galater 2, Vers 20, durch ihn. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der sich für mich selbst gegeben hat. Das ist genau, habe ich zum ersten Mal diesmal entdeckt, das ist genau die gleiche Aussage wie Galater 2, Vers 20, durch ihn. Nicht aus eigener Kraft. Und hier am Ende betont Hebräer 13 das sogar extra nochmal. Deswegen haben wir die letzten beiden Verse auch noch mit abgedruckt, 20 und 21, wo es heißt, der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes, also Kreuzestod, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, Achtung, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Haben Sie es gesehen? Wir brauchen also gar keine Sorge zu haben, dass wir das irgendwie nicht packen würden oder dass es uns überfordern würde. Denn diese neuen Opfer, die Gott wohlgefällig sind, die bringen wir gar nicht selbst, sondern die bringt Jesus durch uns. Und deswegen müssen wir auch keine Sorge haben, sondern wir können Jesus immer wieder bitten, Herr, lass es doch geschehen in meinem Leben, tu du es doch bitte durch mich. Und unter dieser Voraussetzung wollen wir jetzt fragen, was sind das eigentlich für Opfer, die der Vater durch Jesus in uns wirken will. Das ist keine vollständige Liste, aber der Hebräerbrief nennt drei repräsentative Punkte, drei ganz zentrale Punkte und die ersten beiden vor allem wollen wir uns genauer ansehen. Der erste Punkt, der hier genannt wird, heißt Lob nach oben. Lob nach oben, das ist das erste Opfer, was wir bringen sollen. Vers 15, durch ihn, also durch Jesus, lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes bringen, darbringen, also diese Opfersprache, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das ist also das erste dieser neuen Opfer, Lob nach oben. Lasst uns das Lobopfer bringen. Und das muss auch erklärt werden. Es ist ja interessant, wie der Hebräerbrief hier die Definition gleich mitliefert. Haben Sie es gemerkt? Das ist, sagt er gleich, er definiert es gleich. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Da steht auch, kann man wörtlich übersetzen, preisen. Also zu den Früchten des Feldes sollen jetzt gewissermaßen die Frucht unserer Lippen dazukommen. Und Frucht der Lippen ist das Gegenteil von Lippenbekenntnis. Wissen Sie, Lippenbekenntnis, das ist nur so oberflächlich dahingesagt. Das ist ja nur ein Lippenbekenntnis, das ist das Herz nicht dabei. Und Frucht der Lippen ist genau das Gegenteil. Hier kommt über die Lippen heraus, hier wird ausgesprochen, was im Herzen gewachsen ist. Was ist in deinem Herzen gewachsen? Und von diesem Herzen hat ja Vers 9 schon gesprochen, das ist nicht auf unserem Zettel. Es ist ein köstliches Ding, dass das Herz fest werde durch Gottes Gnade. Und aus diesem Herzen kommt dann die Frucht der Lippen. Und diese Formulierung, die stand schon bei Jesaja 57, Vers 19 im Alten Testament, wo Gott sagt, ich schaffe Frucht der Lippen. Ich wirke das in deinem Herzen. Und Hebräer 13, Vers 15 ist dann eine Anspielung auf Psalm 50, Vers 14. Ganz berühmter Psalm. Wissen Sie, was da steht? Psalm 50, Vers 14. Opfere Gott Dank. Opfer und Dank. Opfer und Frucht der Lippen. Opfere Gott Dank. Und nochmal Vers 23, Psalm 50. Wer Dank opfert, der preiset mich. Also dieser Dank soll als Frucht unseres Herzens über die Lippen kommen. Das ist gemeint. Der Dank als Frucht unseres Herzens soll über die Lippen kommen. Und Gott gegenüber soll es ausgedrückt werden, egal ob laut oder leise. Jesus hat ja mal gesagt, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Das wird zur Frucht der Lippen. Das kommt dann als Ergebnis raus. Und gerade die Ernte ist doch ein Paradebeispiel dafür, was wir alles Gott verdanken. Ein Beispiel. Jeder Grashalm, jedes Blatt erinnert uns doch an die Freundlichkeit des Schöpfers. Wie haben wir es eben gesungen von Matthias Claudius? Der Strohhalm, die Sterne, der Sandkorn, das Meer, Büsch und Blätter, alles von ihm. Jede Blume erinnert uns an Gottes Schöpferkraft, jede Kartoffel, jede Zuckerrübe. Und all das, was wir hier vorne auf unserem so schön aufgebauten Tisch sehen. Und alle Versuche des Menschen, in diese geheimnisvollen Vollzüge einzugreifen, etwa durch gentechnische Manipulationen, können nur versuchen, mühsam irgendwie nachzuahmen, was uns der Schöpfer im Original geschenkt hat, weil er es wachsen lässt. Und das ist immer noch wie ein Gütesiegel, was ich neulich auf einem Lebensmittel las. Das lautete etwa so, garantiert nicht gentechnisch hergestellt. Also natürlich, das war ein Gütesiegel, garantiert nicht gentechnisch hergestellt. Also original von Gott gewissermaßen. Wie viel haben wir dem Herrn zu verdanken? Und ihr Lieben, diese Dankbarkeit, die sollte unser Markenzeichen sein. Und wie oft sind wir genauso mürrisch wie die Nichtchristen, genauso unleidlich, genauso knieselig, genauso meckerpöttisch, genauso mäkelig wie die Heiden. Wie oft sind wir das? Paulus hat in Philipper 4 gesagt, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Ich danke meinem Gott, sagt Paulus einmal, so oft ich euer gedenke. Aber dann schwingt in diesem Begriff Lobopfer noch mehr mit als nur Dank. Noch ein zweiter Aspekt, nämlich preisen. Verstehen Sie, es ist noch mehr als nur danken. Dank benennt die Gabe. Ich danke für den Apfel. Ich danke für das Stroh. Aber der Lobpreis benennt den Geber. Deinen Namen preisen, rühmen, loben, ehren, Lob singen, anbeten. Das meint auch Matthias Claudius ja mit seinem berühmten Erntelied. Alle, wir haben es gesungen, alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn. Drum dankt ihm Dank, drum dankt ihm Dank und hofft auf ihn. Das ist gemeint, dass wir seinen Namen bekennen. Und wissen Sie, das ist der tiefste Sinn des Erntedankfestes. Dass wir nicht nur für die einzelnen Gaben danken, sondern der tiefste Sinn des Erntedankfestes besteht darin, dass wir Gott rühmen als Person und dass wir auf den Knien liegen vor ihm und das nicht nur wegen seiner Gaben. Und deswegen steht auch hier, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen, die ihn als Person loben. Wissen Sie, der Name, haben wir schon oft gesagt, steht in der Bibel für die gesamte Person. Als Gott den Mose losschickte damals, geh zu den Kindern Israel und führe sie raus. Und Mose sagt, ja, wer ist das denn? Was soll ich ihnen denn sagen, wer mich geschickt hat? Da hat Gott was gemacht. Wie hat er reagiert? Er hat seinen Namen genannt. Willst du wissen, wer ich bin? Das ist mein Name. Yahweh, ich bin, der ich bin. Es geht beim Loben immer um Gott höchstpersönlich. Und wissen Sie, Loben ist noch mehr als Danken. Das ist doch ein Unterschied. Ich sage das jetzt mal zu den Verheirateten. Das ist doch ein Unterschied, ob sie ihrer Frau für etwas danken oder ob sie ihre Frau als solche loben. Würden Sie doch zustimmen? Das ist ein Unterschied. Oder umgekehrt genauso. Also angenommen, ich schenke meiner Frau einen schönen Blumenstrauß. Soll ja vorkommen. Dann soll sie nicht nur an die Blumen denken und vor lauter Freude über die Blumen und dann nur noch über die Blumen reden und mich im Grunde genommen links liegen lassen. Sondern was soll sie machen? Sie soll bestenfalls mir um den Hals fallen als dem Geber dieser Gaben, weil ich ja doch wichtiger bin als die Blumen. Und so will Gott und nicht nur unseren Dank für das, was wir von ihm kriegen, sondern er will unser Lob, unsere persönliche Zuwendung. Der Geber ist wichtiger als die Gabe. Und deswegen ist Vers 15 eben nicht nur eine allgemeine Aufforderung zur Dankbarkeit, sondern das reicht nicht. Sondern wir sollen beständig ein Opfer des Lobes bringen. Das ist hier gemeint. Lob ist mehr als Dank. Und ich kann nur noch wieder erinnern an C.S. Lewis, den Literaturwissenschaftler und Schriftsteller, der das mal so schön erklärt hat, warum für Gott unser Lob so wichtig ist. Ich habe das hier bereits früher zitiert, aber es lohnt sich nochmal dran zu erinnern. C.S. Lewis schreibt, er hätte früher nie verstehen können, warum Gott so viel Wert auf unsere Verehrung legt. Und dann machte er eine Entdeckung. Und wissen Sie, was er entdeckte? Er sagt, ich hatte vorher nie bemerkt, dass jede Freude unmittelbar in Lob überfließt. Die Welt hallt nur so von Lobpreis. Liebende preisen die Damen ihres Herzens, Leser ihre Lieblingsdichter, Wanderer die Landschaft, man könnte auch noch sagen Pastoren ihre Mitarbeiter. Will sagen, worüber man sich freut, das lobt man fast zwangsläufig. Es treibt einen geradezu dazu, das zu loben, worüber man sich freut. Und mit diesem Lob, sagt Lewis, will man dann doch auch die anderen anstecken. Und deswegen sagen die Psalmen immer, lasst uns loben. Leute, lobt mit mir. Psalm 103 beginnt damit, lobe den Herrn, meine Seele, und geht dann am Ende weiter, lobt ihn die gesamte Welt. Los, stimmt alle mit ein, lobt mit, los. Warum lobt ihr nicht schon lange? Und Lewis sagt dann, wie ein Psalmbeter von jedermann verlangt, er solle Gott loben, tun sie nichts anderes, als was jeder tut, der von etwas redet, was ihm lieb ist. Und so sollen wir von Gott reden. Und dann wünscht man sich doch, dass es auch andere mitbekommen. Noch einmal C.S. Lewis. Er sagt, die Freude ist so lange unvollständig, bis sie ausgedrückt ist. Volle Freude heißt zugleich rühmen. Und mit dem Befehl, ihn zu rühmen, lädt uns Gott zur Freude an ihm ein. Deswegen ist das Lob so wichtig. Das war doch so, wenn man in der Schule eine gute Arbeit zurückbekommen hatte, dann hatte man doch das Bedürfnis, es zu erzählen. Und die Freude wurde erst vollständig, wenn man es anderen erzählt hatte und sie an dieser Freude teilhaben konnten. Und so ist das auch mit unserer Freude über Gott, die wir auch anderen mitteilen sollen. Lobpreis ist also etwas Bewusstes, sehen wir hier auch. Beim Lobpreis, da ist meine gesamte Persönlichkeit beteiligt und eben auch mein Denken. Und jetzt verstehen wir auch besser, warum Hebräer noch dieses kleine Wörtchen hinzufügt. Alle Zeit, haben Sie es entdeckt? Lass uns alle Zeit das Lobopfer bringen. Das heißt, das ist nicht beschränkt auf einen einmaligen Akt. Es geht nicht darum, dass wir einmal am Erntedanktag so unsere Dankespflicht abtragen und jetzt haben wir mal wieder Erntedank gefeiert, jetzt haben wir gedankt, jetzt können wir bis nächstes Jahr wieder warten. Oder dass wir einmal in der Woche so unseren Danktag haben und dann haben wir das gemacht und dann ist auch gut. Sondern der Hebräerbrief sagt, alle Zeit, das soll unsere Lebenshaltung sein, ein Lebensstil, eine Herzenshaltung, eine innere Ausrichtung, eben die Frucht unserer Lippen, die aus dem Herzen kommt. Und ich denke, da ist der Erntedanktag für uns eine gute Chance, uns zu prüfen, wie steht es um mein Herz? Wie steht es um die Ausrichtung meines Herzens? Freue ich mich so über Gott? Bin ich ihm so wirklich dankbar alle Zeit? Und dann legt uns Hebräer 13 noch ein zweites Opfer ans Herz, das unserem Herrn wichtig ist und das ihn auch erfreut. Also wir haben gesagt, erstens Lobpreis nach oben und zweitens, wenn Sie mitschreiben, Bekenntnis nach außen. Bekenntnis nach außen. Das ist hochinteressant. In dem Wort bekennen steckt eine zweite Bedeutung, die mit der ersten mitschwingt. Überlegen Sie mal, wenn ich jemanden lobe und andere das hören, dann ist das doch auch zugleich ein Bekenntnis zu dieser Person. Und auch rein sprachlich, also von der sprachlichen Wurzel her, hat das Wort, was dafür bekennen steht, homologeo, eindeutig diese zweite Bedeutung auch noch. Bekennen, frei heraussagen, so kann man das übersetzen. Oder sich offen zu jemandem bekennen oder sich offen zu etwas bekennen. In dem Sinne etwa ist das Wort in Apostelgeschichte 23, Vers 8 gebraucht. Etwas lehren, sich offen zu etwas bekennen. Und auch das gehört zu den Opfern, die Gott wohlgefallen. Bekenntnis nach außen, das ist gewissermaßen die zweite Frucht der Lippen, die Gott haben will von uns. Auch dieses Opfer gefällt Gott wohl, dass wir uns mit Jesus identifizieren. Die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Dass wir nach außen hin deutlich machen, wir gehören zu Jesus. Und auch Paulus hat es im Römerbrief schon geschrieben, was der Hebräerbrief hier wiederholt. Ich erinnere nur an unsere Predigt über Römer 10, Vers 9 bis 10. Da können Sie das nochmal ausführlich nachhören. Ich will das nur nochmal hier lesen, wie wichtig dieses Bekenntnis ist. Da sagt Paulus in Römer 10, Vers 9 und 10, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Das ist Römer 10, Vers 9 bis 10. Das ist das zweite Opfer, Bekenntnis nach außen. Jesus als seinen Herrn bekennen, seinen Namen bekennen. Und es ist ganz wichtig, dass wir das nicht falsch verstehen. Das ist nicht eine zusätzliche Bedingung zur Rettung. Es ist nicht so, dass Gott sagt, das wäre wieder so ein Plus, Jesus Plus. Es ist nicht so, dass Gott sagt, ja, du musst an Jesus glauben, dann bist du bekehrt und dann musst du ihn noch bekennen. Und wenn das beides zusammenkommt, dann kommst du in den Himmel. Sondern, so ist es nicht gemeint, sondern das Bekenntnis, macht die Bibel immer wieder deutlich, ist die unvermeidliche Auswirkung unseres Glaubens, ist die Folge unseres Glaubens. Also Paulus beschreibt hier in Römer 10 in diesen beiden Versen das Erscheinungsbild eines echten Christen. Und er sagt, was ist ein echter Christ? Ein echter Christ ist einer, der glaubt, dass Jesus der Herr ist und der sich mit seinem Mund zu Jesus bekennt. Wer das Herz voll ist, das geht der Mund über. Das ist hier in unserem Vers 15 die Frucht der Lippen. Das ist einfach die Folge dessen. Das ist keine Zusatzbedingung. Und genauso, überlegen Sie mal, hat es doch der Herr selbst gesagt. In diesem berühmten Vers Matthäus 10, Vers 32, wo Jesus sagt, wer sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und wie geht es weiter? Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Das heißt, der ist nicht mein Jünger. Und ganz wichtig, verstehen Sie das bitte nicht falsch, damit sagt Jesus nicht, wer sich immer lückenlos und furchtlos zu mir bekennt und wer niemals ängstlich und schwach wird, der ist Christ. Dann hätte Petrus auch keine Chance gehabt, der ist auch schwach geworden. Jesus sagt nicht, derjenige, der das nicht schafft, sich regelmäßig zu mir zu bekennen, den werde ich bestrafen. Und wenn du morgen bei der Arbeit eine Chance zum Zeugnis hast und den Mund nicht aufbekommst, dann wirst du schon mal sehen, was du davon hast. Nein, das meint Jesus nicht. Was meint Jesus? Er sagt, wer mich verleugnet vor den Menschen, das heißt, wer vor den anderen nicht mit mir in Verbindung gebracht werden will, wem die Ehre bei Menschen wichtiger ist als die Ehre bei Gott. Und das ist eine grundsätzliche Einstellung, die Jesus hier beschreibt. Nicht ein einmaliger Fehler oder ein ab und zu vorkommender Fehler, sondern ein dauerhaftes Verhalten, eine Herzenshaltung. Wer nicht mit mir identifiziert werden will, heißt das, der zeigt damit einfach, dass er in seinem Herzen nicht zu mir gehört. Das ist es. Und das werde ich im Gericht deutlich machen. Ich werde nicht sagen, so, da und da hast du ein Versäumnis auf dich geladen und das ist jetzt die Strafe. Sondern ich werde im Gericht einfach deutlich machen, sagt Jesus, was in deinem Herzen wirklich war. Wer du wirklich bist. Und umgekehrt gilt, wo echter Glaube da ist, da kommt das auch immer wieder raus, über die Lippen. Als Frucht in all der Gebrochenheit, die eben uns nach dem Sündenfall noch anhaftet. Aber das ist wie der Lebensschrei eines Neugeborenen. Es kann nicht anders sein. Ich weiß noch genau, damals vor der Geburt unseres ersten Kindes, habe ich vorher, so wie man sich das so als naiver werdender Vater so vorstellt, immer gedacht, hoffentlich klappt das mit dem Schreien nach der Geburt. Weil man ja immer dann lernt, okay, wenn das Baby da ist, es muss schreien irgendwann. Es wird dann schreien. Ich habe mir gedacht, hoffentlich schreit der Kerl. Ja, das ist, und dann hat er ziemlich lange, nicht lange auf sich warten lassen. Und seitdem nie mehr aufgehört. Also das ist, verstehen Sie, das ist ein Baby, das nach der Geburt nicht irgendwann schreit, ist nicht lebensfähig. Und ein Christ, der sich nicht zu seinem Herrn bekennt, ist kein lebendiger Christ. Das sagt Jesus damit. Wer mich bekennt vor den Menschen. Und auch dabei gilt, was für unseren gesamten Lebenswandel als Christen gilt, wir machen noch viele Fehler. Jeder von uns, wir wissen das doch. Wir müssen unseren Herrn noch oft um Verzeihung bitten. Und zwar genauso, wie wir ihn um Vergebung bitten müssen für unsere Undankbarkeit, müssen wir ihn um Vergebung oft bitten für unsere Feigheit. Aber er hat gesagt, er will uns vergeben. Und andererseits ist es doch aber so, im Letzten wollen wir dem Herrn doch gern diesen neuen Opfer bringen. Wir wollen sie ihm doch allein schon deswegen bringen, weil sie ihm wohlgefallen. Weil er gesagt hat, das gefällt mir, Leute, das will ich. Das macht mir Freude. So ehrt ihr mich. Und manchmal kann uns dabei das Beispiel anderer Christen helfen. Ich denke ja an jene beiden Geschäftsleute kurz nach der Wende. Das kann man ja mal am Tag vor dem 3. Oktober hier in Erinnerung bringen. Die sind in die DDR gereist, in die ehemalige DDR. Und dann kamen sie an einen Verhandlungsraum, wo Direktoren aus der früheren DDR sie schon erwarteten. Und einer von den beiden Leuten aus dem Westen, ein Bayer, begrüßte eine Direktorin mit dem üblichen bayerischen Gruß. Grüß Gott. Und sie lächelte und erwiderte, ja, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, sagte sie. Und darauf sagte der bayerische Geschäftsmann, ich spreche jeden Morgen mit ihm. Und sein Geschäftspartner, der mit ihm da war, ergänzte, wissen Sie, ich bin zwar selbstständig, aber ich habe auch einen Chef. Und das ist der da, hat er zum Himmel gezeigt. Und weil das mein Herr ist, darum werde ich jetzt auch versuchen, Ihnen ein faires, gutes Angebot zu machen in unseren Verhandlungen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Viele von uns haben gute Erfahrungen damit gemacht, Schriften weiterzugeben. Dass wir im Auto oder wo auch immer wir sind oder in der Handtasche Schriften bei uns haben, die wir weitergeben können in den passenden Gelegenheiten. Und manchmal schenkt Gott solche Gelegenheiten und wir sind nicht gut vorbereitet. Das ging mir neulich an der Tankstelle so, war schon ziemlich spät, wäre eine gute Möglichkeit gewesen. Der Mitarbeiter war allein dort, hätte möglicherweise auch Zeit gehabt und ich habe fieberhaft nach einer vernünftigen Schrift gesucht. Im Auto war eigentlich einiges, ich habe nicht das Richtige gefunden. Konnte ich nur beten für den Menschen. Und wenige Tage später hat der Herr es dann geschenkt, dass ich gleich zweimal mit dem Auto liegen geblieben bin und dass zwei verschiedene ADAC-Leute kommen mussten. Der erste ist gekommen, hat es repariert, ist weggefahren, dann ist das Auto gar nicht angesprungen, sobald er weg war. Dann musste der nächste ADAC-Mann kommen und jeder von beiden konnte eine Schrift bekommen. Ich habe hinterher gesagt, vielleicht hat Gott das deswegen so gemacht, damit die beide eine Schrift bekamen. Und der zweite hat beim Abschied sehr gut reagiert. Er hat gesagt, ach, wissen Sie, als er das dann sah, was ich ihm gab, ich will ja nicht unbedingt sagen, dass das eine Person sein muss, aber irgendwas muss es geben, das über uns ist. Das kann doch gar nicht anders sein. Und da konnte ich ihm antworten, natürlich, das sehe ich genauso wie Sie. Und wissen Sie, ich bin sogar überzeugt, dass Gott persönlich ist, weil ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist. Schon allein wegen der Auferstehung. Schauen Sie doch mal. Und da hat er mir versprochen, er wollte das auch lesen und jetzt möge Gott mit ihm zum Ziel kommen. Lasst uns den Herrn bitten, dass er uns immer wieder solche Chancen gibt und dass er uns vor allem den Mut schenkt, sie noch mehr zu suchen. Es gibt so viele Möglichkeiten, den Herrn zu bekennen. Gestern waren einige vom Jugendkreis in Hannover, haben eine Umfrage gemacht dort, mitten auf der Straße, sind ins Gespräch gekommen mit einigen. Der Herr gibt uns so viele Möglichkeiten und er sagt, du, das ist ein Opfer, das mir gefällt, dass du meinen Namen bekennst. Lassen wir uns da doch inspirieren. Also, Lob nach oben, Bekenntnis nach außen. Und dann, am Ende zeigt uns der Hebräerbrief noch eine dritte Möglichkeit. Die können wir jetzt aus Zeitgründen nicht mehr genauer auslegen. Aber bei unserer Reihe zu Römer 12 in den nächsten Wochen, da kommt die Sache wieder vor. Ich will das nur noch nennen am Schluss. Das dritte, nach dem Lob nach oben und dem Bekenntnis nach außen, ist die Fürsorge nach innen. Die Fürsorge nach innen. Und das ist dann Vers 16. Wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer fallen Gott wohl. Und wer hier im Blick ist für unsere Wohltaten, macht der Zusammenhang deutlich, das sind vor allem die Glaubensgeschwister. Das sind in erster Linie mal die Mitchristen, die anderen auch. Aber der Zusammenhang macht deutlich, hier geht es erstmal um die Mitchristen. So beginnt ja schon Hebräer 13, da wird ganz klar gesagt, bleibt fest in der brüderlichen Liebe, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft und dann gedenkt an die Gefangenen, also an die gefangenen Mitchristen, als wärt ihr Mitgefangene. Und in dem Zusammenhang dann Vers 16, wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht. Und so hat es ja Paulus auch gesagt, in Galater 6, Vers 10, tut Gutes jedermann, zuallermeist aber an des Glaubens Genossen. Da sollen wir erstmal anfangen und dann die anderen nicht vergessen. Und Gutes tun, das klingt so harmlos, aber der Zusammenhang zeigt, wie brisant das sein kann. Da geht es um Gastfreundschaft in Vers 2, in diesem Kapitel, dann um den Beistand für die bedrängten Christen, Vers 3. Das konnte auch heißen, dass man Geld eingesetzt hat, um sie freizukaufen. Bei uns werden Christen noch nicht ins Gefängnis gesteckt in unserem Land, in anderen Ländern sehr wohl. Aber mancher wird wegen seines Glaubens abgestempelt und ist dann die Frage, sind wir bereit, uns auch hinter diese Glaubensgeschwister zu stellen oder kümmern wir uns lieber nur um solche Mitchristen, die auch gesellschaftlich anerkannt sind? Gutes zu tun, dann die Ehe nach Gottes Maßstab zu führen, Vers 5, dann der Umgang mit, Vers 4, der Umgang mit dem Geld, Vers 5, Gutes tun und dann macht Vers 7 und Vers 17 auch deutlich, dass man Gutes tun kann dadurch, dass man sich zuverlässig in die Gemeinde einfügt, wo es dann in Vers 7 etwa heißt, gedenkt an eure Leiter, die euch das Wort Gottes gesagt haben, und wo es in Vers 17 heißt, gehorcht euren Leitern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft darüber ablegen müssen. Also auch das gehört zum Gutes tun gegenüber den Geschwistern, dass ich mich einfüge in die Gemeinde, so wie Gott das will. Und dann das zweite Wort, was hier noch steht, Gutes tun und mitzuteilen. Das Wort hat hier in diesem Zusammenhang den Aspekt der Großzügigkeit. Großzügig mitzuteilen. Und einige Ausleger weisen darauf hin, dass ich das auch auf finanzielle Fragen, nicht nur, aber auch auf finanzielle Fragen beziehen kann, dass wir großzügig sind und uns gerne um die anderen auch kümmern. Und das gefällt Gott wohl. Und wenn wir diese beiden Verse lesen, liebe Geschwister, dann sehen wir, das ist, was der Hebräerbrief hier sagt, das ist nicht ein freudloses Abarbeiten von gesetzlichen To-Do-Listen, sondern es ist so, dass unser Herr uns würdigt, bei ihm mitzuarbeiten. Solche Opfer gefallen Gott wohl und er will unser Herz. Es geht nicht um die Äußerlichkeiten, sondern der Herr will unsere innere Haltung, er will unser Herz. Wilhelm Busch berichtet einmal von einem Besuch, den er gemacht hat beim alten Mann. Ein düsterer, roter Backsteinbau, sagte er, in einer lauten Straße. Und einer fiel mir immer besonders auf, der hatte einen merkwürdig traurigen Zug im Gesicht. Und eines Tages erzählte er mir seine ganze Geschichte. Sie war eigentlich ganz einfach. Mühe und Arbeit war sein Leben. Nun war die Frau tot, die Tochter verheiratet. Besucht denn ihre Tochter sie ab und zu, fragte ich. Und da wurde sein Gesicht bitter und sagte, oh nein, sie mögen mich nicht. Eines Tages hat er eine neue Wolljacke an. Und ich sage, Mensch, die ist aber schön warm. Wo ist die denn her? Und er antwortet, von meiner Tochter. Oh, sagt Wilhelm Busch, hat sie Ihnen ein Paket geschickt? Das ist aber nett. Ja, erwidert er, sie sorgt schon für mich, wie es nötig ist. Da kann ich nicht klagen. Es war allerhand Schönes in dem Paket, aber Wilhelm Busch unterbricht ihn und sagt, das ist doch fein, da gibt es doch kein Aber. Und irgendwie kommt er nicht weg von diesem Mann und sagt, nun sagen Sie mir, was Sie am Paket Ihrer Tochter auszusetzen haben. Und da schaut er mich unendlich bitter und traurig an und sagt, es war keine Liebe drin. Es war keine Liebe drin. Und das ist die Prüfungsfrage, die wir uns stellen sollen. Wie machen wir es Gott gegenüber? Arbeiten wir unsere Listen ab? Erfüllen wir unsere Pflichten? Oder ist Liebe drin? Und das will Jesus uns schenken. Und wissen Sie, das können wir auch nicht machen. Aber da können wir Jesus drum bitten, dass er in unserem Leben, in unserem Herzen diese Liebe zu Gott und zu Jesus selbst wirkt. Und dass es uns dann immer mehr eine Freude wird, ihm in der Weise zu dienen und ein inneres Anliegen wird, ihm in dieser Weise zu dienen, wie es hier beschrieben ist. Ich komme zum Schluss. Das waren sie also, die neuen Opfer, mit denen der Hebräerbrief, mit denen Gott selbst die alten Opfer ersetzt hat. Die Hebräer-Empfänger, wenigstens einige, hatten ein ähnliches Problem wie die Traditionalisten in Galatien und wie manche von uns. Die sagten, wird das nicht ein etwas spärlicher Gottesdienst in Zukunft, wenn die ganzen großen Opfersachen nicht mehr da sind? Fehlt uns da nicht etwas? Und ich kann verstehen, das ist auch die Sorge etwa von manchen, die aus einer reichhaltigen liturgischen Tradition kommt, auch von manchen Menschen, die aus der katholischen Kirche kommen, dass sie sagen, ah, wenn das dann alles nicht mehr da ist, dieses Große und die Gewänder und der Weihrauch und all das, was es so groß und feierlich macht, wird da nicht was fehlen? Und der Hebräerbrief antwortet darauf mit einem fröhlichen und entschiedenen Nein. Euch fehlt gar nichts, im Gegenteil. Ihr habt etwas viel, viel, viel Besseres bekommen. Ihr habt Jesus selbst bekommen. Und durch Jesus dürft ihr jetzt mit ihm und dem Vater in lebendiger, persönlicher Gemeinschaft leben. Und er wird euer Leben immer mehr von innen heraus verändern. Und keine Sorge, ihr werdet dabei nicht tatenlos und stumm in der Ecke sitzen, sondern er bringt euch schon in Bewegung. Und dann werdet ihr ganz neue Opfer bringen. Nicht aus Zwang, sondern aus Freude und aus Liebe, die Jesus in eurem Herzen entflammen will, die Jesus in eurem Herzen schüren will. Und dann wird er euch das schenken. Lob nach oben, Bekenntnis nach außen und Fürsorge nach innen. Es gibt viel zu tun, denn wir haben einen lebendigen Herrn und er hat noch große Pläne mit uns. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du uns dieses Leben schenken willst, durch dich, Herr. Und wir danken dir dafür, dass du all die Opfer des Alten Testaments erfüllt hast, Herr. Und dass wir in dir jetzt haben dürfen, wonach über Jahrhunderte hinweg so viele sich gesehnt haben. Frieden mit Gott. Vollständige Vergebung unserer Schuld. Ein ruhiges Gewissen. Und diese Geborgenheit, dass wir wissen dürfen, du gehst mit uns einen guten Weg. Auch wenn wir manche Strecken dieses Weges nicht verstehen. Auch wenn wir manche schweren Abschnitte bewältigen müssen mit Tränen im Gesicht und bangen Herzen. Aber du bist immer da und du bist immer treu. Herr, und wir wollen dir auch treu sein. Und wir bitten dich, schenke das immer wieder, auch in der Woche, die jetzt vor uns liegt, dass diese neuen Opfer in unserem Leben geschehen. Dass wir dich loben von ganzem Herzen, dass wir dich gern bekennen vor den Menschen und dass wir mit Fürsorge aneinander denken, Herr. Und so wollen wir dir leben. Für immer und ewig. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.